Wer geschaffen wurde, der gehört nicht sich selbst, sondern seinem Schöpfer, hat Philipp gerade gesagt. Und wir haben uns mit Philipp absolut nicht abgesprochen. Ich habe mit Philipp in den letzten Wochen nicht ein einziges Wort gesprochen. Und die Botschaft, die Philipp heute gesagt hat hier, die passt zu 100% zu der Botschaft, die ich hatte. Und das nenne ich mal Leitung des Heiligen Geistes. Ihr Lieben, wie geht es euch? Wie geht's euch? Gut. Wisst ihr, was ich glaube? Es haben sich viele nicht geäußert, aber die meisten von denen, die jetzt gut gesagt haben, haben gelogen. Wisst ihr, wenn wir solche Lieder singen, wie ein Leben gegeben für den Herrn der Welt, dann glaube ich, dass die meisten von uns gelogen haben. Wenn wir ein Lied singen mit alles will ich Jesus weihen, mein Gut, meine Habe, mein Denken, mein Sein und ihm im Gehorsam folgen, dann glaube ich, dass die meisten von uns heute gelogen haben. Denn sie haben Gott etwas versprochen, was sie nicht einhalten können. Und etwas, was man nicht einhalten kann, soll man doch eigentlich nicht versprechen, oder? So erklären wir das unseren Kindern. Lieben, ich glaube, dass viele von uns eine Fassade aufhaben, eine Maske aufhaben. Wenn man nämlich diese Menschen, die gerade eben noch gesagt haben, mir geht es gut, wenn man diese Menschen nämlich fragt, wirklich, wie geht es dir? Dann kommt oft eine andere Antwort heraus. Ich habe mir heute einen Namen ausgesucht. Ich habe diese Person Nick genannt. Ja, ich war der Meinung, wir haben keinen Nick, aber ich habe nachher festgestellt, wir haben doch einen Nick. Ja, es geht heute nicht speziell um dich. Ja, ich habe keine Lust gehabt, das ganze Konzept zu ändern. Es ist heute der Nick. Ja, aber hier genauso könnte hier ein beliebiger anderer Name stehen. Da könnte Peter stehen, Klaus, Viktor. Ich weiß nicht, was es noch für Namen gibt. Ja, auch Frauennamen. Und diese Geschichte möchte ich mit euch heute ein bisschen genauer betrachten. Als ich Nick gefragt habe, wie es ihm nach seiner Taufe geht, da hat Nick mir Folgendes geantwortet. Es ist so, als ob sich meine ganze Last aufgelöst hat. Ich könnte vor lauter Freude die ganze Welt umarmen. Ich bin so froh, endlich frei zu sein. Jedes Mal, wenn ich mich abends ins Bett lege, dann habe ich kein schlechtes Gewissen mehr. Ich habe keine Schuldgefühle, die mich plagen. Heinrich, ich bin frei. Jesus hat mich aus Ägypten herausgeführt. Und ich frage ihn, aber was ist mit deinen ganzen Sünden? Nick antwortet, Jesus hat meine ganze Schuld auf sich genommen und dafür am Kreuz bezahlt. Und wie sieht es mit deinen Süchten aus? Alles weg. Ich bin frei. Nun, wir treffen Nick einige Monate später und fragen ihn, wie es ihm geht. Es ist jetzt einige Monate nach seiner Taufe her. Und ich frage Nick, wie geht es dir? Nick wird sehr leise und antwortet ganz kurz, genauso wie es mir vor meiner Bekehrung ging. Vielleicht erkennst du dich in diesem Nick jetzt wieder. Dieser Fall ist leider kein Einzelfall. Ihr Lieben, auch ich kenne diese Geschichte nur zu gut. Und ich habe mir eine Frage gestellt, stimmt diese Aussage in Johannes 8, Vers 36 vielleicht überhaupt nicht? Wenn Jesus sagt, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei, kann das sein, dass an dieser Aussage etwas falsch ist? Und ich habe etwas Wichtiges feststellen müssen. Entweder schaue ich auf mich oder ich schaue auf Nick und sage, die Bibel hat Unrecht, oder aber Ich schaue in die Bibel und sage, dass Nick oder ich Unrecht habe. Denn es kann doch nicht sein, ihr Lieben, dass Jesus gekommen ist, um uns nur zu 5% zu befreien, oder? Es kann doch nicht sein, dass Jesus die ganzen Todesqualen, den Spott der Menschen, den Zorn seines Vaters auf sich genommen hat, um uns zu 5% ein besseres Leben zu geben. Und für die restlichen Sünden und Süchte hat dieser Tod leider nicht ausgereicht. Wenn das stimmt, dann sind diese ganzen Krankenheilungen, die wir in den Evangelien lesen können, die ganzen Dämonenaustreibungen, dann glaube ich ihnen nicht. Dann wird das alles nur ein Märchen sein. Ihr Lieben, das Blut Jesu ist viel teurer gewesen, als nur ein Teil meiner Schuld auf sich zu nehmen und zu begleichen. Wenn Christus wirklich gestorben ist, dann hat er für alle Schuld bezahlt. Wenn sein Blut geflossen ist, dann wirklich für alle meine Sünden. Wenn Christus den Satan besiegt hat, dann hat er ihn komplett besiegt, mit all seiner Herrschaft. Wenn Christus gesagt hat, es ist vollbracht, dann ist es vollbracht. Glauben wir, dass die Bibel recht hat? Das Problem liegt also gar nicht an Gott, stimmt's? Das Problem muss dann an uns Menschen liegen. Meine Predigt habe ich heute überschrieben, Gehorsam, der Weg in die Freiheit. Und hier geht es nicht darum, dass Gehorsam uns ewiges Leben gibt. Hier geht es darum, dass Gehorsam uns ein Leben in Freiheit von Sünde bewirken kann. Ich habe schon so eine ähnliche Predigt schon mal gehalten. Aber weil ich in letzter Zeit sehr viel Gespräche führen durfte, stelle ich immer wieder fest, es ist immer wieder ein Problem. Und mein Ziel ist es, heute zusammen mit uns in der Heiligen Schrift nach Antworten zu suchen. Wo liegt der Schlüssel dafür? Lieben, ich rede heute auch aus meiner Erfahrung. Es ist heute nicht eine einfache Theorie. Es ist Praxis. Und ich habe es in meinem eigenen Leben nicht nur einmal erfahren dürfen. Wenn Gott Freiheit schenkt, dann schenkt er Freiheit. Ich persönlich glaube, dass oftmals ein falsches Verständnis des Glaubens vorliegt. Ein falsches Verständnis von Rechtfertigung oder von Errettung und Heiligung. Und dafür muss ich mit euch etwas weiter zurückgreifen. Ich muss meine Einleitung ein bisschen ausbauen. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Das Volk Israel ist uns ja ein sehr gutes Schattenbild, richtig? Das Volk Israel war verloren in der Sklaverei. Der Feind, der Pharao, der hielt sie gefangen. Er hat sie geknechtet. Sie mussten das tun, was er von ihnen verlangt hat. Sie konnten nicht anders. Und die Sünde, in der sie gefangen sind, bringt ihnen genauso den Tod wie auch den Ägyptern. Sie konnten nicht verschont werden, weil sie in Sünde gelebt haben. Was konnten sie also machen? Wie könnte das Volk Israel sich erretten? Gar nicht. Es gab für das Volk Israel keinen Ausweg, sich irgendwie aus der Macht des Pharaos zu befreien. Sie waren also darauf angewiesen, dass jemand kommt und sie errettet. Und was macht Gott in seiner großen Gnade? Er lässt das Passahlamm anstelle des Volkes Israel sterben. Und dieses Blut, was die Israeliten an die Türpfosten streichen, das gibt ihnen nachher die Rettung aus diesem feindlichen Land, aus der Sklaverei, in der sie gefangen sind. Und jetzt ist das Volk Israel endlich frei. Nachdem Gott die Gläubigen gerettet hat und sie aus Ägypten befreit hat, führt er sie wohin? In das Rote Meer. Warum? Weil er weiß, dass die Israeliten Angst haben werden, wenn sie Kampf vor sich sehen. Und was macht Gott wieder? Er führt sie durch das Meer hindurch, indem er sie tauft. Und bei dieser Taufe vernichtet Gott alle Ägypter mitsamt dem Pharao. Das heißt für die Israeliten, dass der Feind mit all seinen Dienern jetzt besiegt ist. Die Sünde, die sie beherrscht hat, ist jetzt tot. Sie brauchen der Sünde nicht mehr zu dienen. Sie brauchen dem Pharao nicht mehr zu dienen. Sie können ihm auch gar nicht mehr dienen, denn er ist tot. Nur eine Sache gibt es, was die Israeliten daran hindert, Gott zu dienen. Das sind sie selbst. Das ist der Mensch selbst, der durch seine eigene Begierde und seinen eigenen Hochmut immer wieder in der Gefahr steht, von dem lebendigen Gott abzufallen und sich selbst zu dienen statt dem Gott. Und ich wiederhole nochmal die Worte, die Philipp vorhin gesagt hat. Jemand, der geschaffen ist, kann nicht sich selbst dienen. Er ist dazu da, um dem zu dienen, von dem er geschaffen wurde. Wie fassen wir das zusammen in unserer Zeit heute? Gott hat alles vollbracht, um den Menschen zu retten. Er hat seinen einzigen Sohn gegeben, um uns aus der Sklaverei zu retten. Er hat die Macht der Sünde, den Satan selbst, besiegt am Kreuz. Er hat alles getan, damit du ihm jetzt in Gerechtigkeit dienen kannst. Aber unser Ungehorsam steht im Weg. Ihr Lieben, die beiden Begriffe Rechtfertigung und Heiligung, die möchte ich einmal genauer erklären. Was bedeutet Rechtfertigung? Die Israeliten konnten sich nicht selbst retten. Sie konnten zu ihrer Errettung absolut gar nichts beitragen. Diese Rettung war komplett Gottes Sache. Und es war ein absolutes Geschenk Gottes. Und deswegen reden wir davon von Gnade. Denn es ist absolut unverdient. Rechtfertigung heißt, dass Gott anstelle der Israeliten das Passahlamm geschlachtet und getötet hat. Rechtfertigung heißt, dass ich leben darf, obwohl ich eigentlich den Tod verdient hätte. Und Rechtfertigung heißt, dass ich freigesprochen bin von der Sünde, obwohl ich eigentlich schuldig bin. Und das kann man sich mit keinem einzigen Werk verdienen. Das ist Gnade. Nun, wenn wir von Werke der Gerechtigkeit sprechen, von Heiligung sprechen, konnten die Israeliten jetzt, nachdem sie errettet worden waren, konnten sie dem Herrn dienen? Ja klar. Erst jetzt, wo sie befreit waren von der Sklaverei der Sünde, konnten sie dem Herrn dienen. Jetzt konnten sie ein Zeugnis für die anderen Nationen sein, indem sie zeigen, das ist unser Gott. Er hat uns befreit. Jetzt können wir ihm dienen. Jetzt sollten sie Werke tun, die ihren Gott verehren. Und das war nur möglich, weil sie errettet worden sind aus Gnade von der Sklaverei. Jetzt sollten sie etwas tun. Jetzt kommt mit dem Dienst, kommen auf einmal Werke ins Spiel. Dem Herrn gehorsam sein, in der Heiligung leben. Lieben, Heiligung ist abhängig von der Rechtfertigung. Aber sie ist nicht dasselbe wie die Rechtfertigung. Gott hat dem Volk Israel auch nicht gesagt, jetzt seid ihr endlich frei, jetzt könnt ihr tun und machen, was ihr wollt. Denn was haben wir heute in der Anbetung gehört? Wenn wir geschaffen sind, dann müssen wir dem dienen, der uns geschaffen hat. Denn dazu hat er uns berufen. Ich bin so dankbar für die Anbetung, Philipp. Das war einfach nur 100% das, was ich heute predigen möchte. Gott ist so heilig, dass er mitten unter ihnen wohnte, unter dem Volk Israel, und deswegen ganz genau bestimmt hat und ganz genau festgelegt hat, wie das Volk Israel ihm überhaupt dienen kann. Und deswegen hat er ihnen das Gesetz gegeben. Er hat gesagt, jetzt könnt ihr mir dienen. Aber mir kann man nicht einfach irgendwie dienen. Ich bin so heilig, ihr braucht ein Gesetz. Und nach diesem Gesetz müsst ihr euch halten. Hier gibt es strikte Regeln, an die ihr euch halten sollt. Nur dieses Gesetz, das hatte ein einziges Problem. Dieses Gesetz konnte nämlich nur bestrafen und verdammen. Wenn das Gesetz gesagt hat, wenn du die Ehe brichst, dann musst du sterben. Es gab keine andere Möglichkeit. Dieses Gesetz hatte nämlich keine Vergebung. Nun, wie ist es bei uns heute? Vor unserer Errettung haben wir der Sünde gedient. Wir waren versklavt. Wir waren unter der Sünde, unter dem Pharao, der uns geknechtet hat. Nachdem Gott uns aber befreit hat aus dieser Knechtschaft, können wir was tun? Können wir ihm dienen? Und jetzt kommt die Heiligung ins Spiel. Erst jetzt können wir Gott wirklich dienen. Aber wir können Gott nicht irgendwie dienen. Deswegen haben wir den Heiligen Geist bekommen. Und was macht der Heilige Geist? Der Heilige Geist ist dafür da, um uns zu ermahnen, um uns zu führen und zu leiten. Wie tut er das? Hier kommt das Gesetz ins Spiel. Wir sind befreit vom Gesetz, das hören wir immer wieder. Um welches Gesetz geht es hier? Ihr Lieben, wenn das Gesetz das Volk Israel nur verdammen konnte und wir jetzt den Heiligen Geist bekommen haben, der uns ermahnt, der uns führt, der uns zurechtweist und uns immer wieder aufhebt, können wir aus der Kraft der Vergebung leben. Und das ist ein gewaltiger Unterschied zu dem, wie es vorher gewesen ist. Wir erfahren durch Vergebung einen Neuanfang. Der Heilige Geist ist dazu da, um uns das Gesetz Christi näher zu bringen. Das ist auch ein Gesetz. Gott fordert Werke von uns, aber nicht um unsere Errettung zu bewirken, sondern um ihm zu dienen. Und das werdet ihr heute häufiger hören. Gott möchte auch nicht, dass wir bei der Errettung und der Rechtfertigung stehen bleiben. Sondern sein Ziel ist doch die Heiligung. Das haben wir heute in der Anbetung gehört. Sein Ziel ist eine Veränderung eines Menschen. Aber beide Punkte dürfen nicht vermischt werden. Sonst wird das missbraucht. Jetzt schaut mal, was man heute daraus gemacht hat. Wenn heute jemand sagt, du musst, dann machen wir so, nee, stopp, das geht nicht. Du predigst das Gesetz. Wir leben unter der Gnade. Lieben, zum einen, Gesetz ist nicht gleich Gesetz. Es gibt in der Bibel einige Gesetze. Und wir müssen lernen zu unterscheiden, um welches Gesetz es sich handelt. Und das andere ist, wir müssen lernen zu unterscheiden, in welche Rubrik wir etwas reinschieben, in welche Rubrik wir einen Bibeltext hineinlegen. Wir können nicht einen Bibeltext, der über die Heiligung und die Werke der Gerechtigkeit spricht, einfach in die Rubrik der Rechtfertigung und der Gnade stecken. Das geht nicht. Und genauso können wir auch die Verse, die über die Rechtfertigung, über den Glauben sprechen, über die Gnade sprechen, können wir nicht einfach in die Heiligung reintun. Sonst kommen wir komplett durcheinander. Wir vermischen beides. Unser falsches Verständnis von Gesetzlichkeit hat uns dahin gebracht, ungehorsam gegenüber Gottes Heiligung zu sein. Darf ich das nochmal wiederholen? Unser falsches Verständnis von Gesetzlichkeit hat uns dahin gebracht, ungehorsam gegenüber Gottes Heiligung zu sein. Und das sehen wir in der evangelikalen Welt, das sehen wir in vielen Freikirchen und zum Teil auch in unserer Gemeinde. Ich glaube, dass das Problem von Nick ein verkehrtes Verständnis von Rechtfertigung und Gehorsam gegenüber der Heiligung war. Denn wisst ihr, man hat dem Nick gesagt, du bist jetzt frei. Und er wandte es statt auf die Rechtfertigung, auf die Werke der Gerechtigkeit an. Und sein Leben wurde ein Leben in seinen eigenen Begierden. Denn er war ja jetzt frei. Dem Nick hat man gesagt, du musst nichts tun. Er wandte das auf die Werke der Gerechtigkeit an, statt sie in die Rechtfertigung reinzuschieben. Man sagte dem Nick, du bist zu gesetzlich. Und er hat es statt auf die Rechtfertigung anzuwenden, auf die Werke der Gerechtigkeit angewandt. Und ihr Lieben, das ist ein echtes Problem. Und dieses Problem finden wir auch heute in unserem heutigen Text. In diesem Hintergrund möchte ich mit euch heute einen Text betrachten, der im Richterbuch steht. Richter 2, Verse 1 bis 5. Ihr könnt sie schon mal aufschlagen. Dieser Abschnitt ist in der Zeit, nachdem das Volk Israel das verheißene Land gesehen hat. Nachdem es in das verheißene Land eingezogen ist. Die ganze Landeinnahme von diesem verheißenen Land lesen wir im Buch Josua. Das Volk hatte diese Gebiete eingenommen, aber da gab es ein kleines Problem. Das Volk hatte kein Problem damit, von der Rechtfertigung zu sprechen. Das Volk hatte kein Problem damit, daran zu glauben, dass sie von Ägypten befreit worden sind. Das wussten sie ganz genau. Heute zweifelt beinahe jeder zweite Christ daran, ob er überhaupt gerettet ist. Aber das Problem hier war ein anderes. Das Problem der Israeliten war, dem Gott so zu dienen, wie er es haben wollte. Denn Gott hat das Volk Israel nicht erlöst, damit sie nachher tun, was sie wollten, sondern dass sie ihm dienten. Das lesen wir mehrfach. Lieben, und das war ein Problem, das auf den ersten Blick gar nicht so schlimm aussah. Sie hatten nämlich einige Kanaaniter übrig gelassen. Und sie hatten einige Altäre stehen gelassen. Und manch einer würde jetzt von uns vielleicht sagen, na ja, aber die meisten haben sie ja umgebracht. Es waren ja nur ein paar. Aber genau das ist zu einem großen Problem für das Volk Israel geworden. Sie haben die Kanaaniter, die sie übrig gelassen haben, sogar als Sklaven benutzt. Und wir würden jetzt denken, Mensch, ist doch cool, eine Win-Win-Situation, oder? Die können mir einfach dienen. Die können mir helfen. Lieben, das war aber nicht das, was Gott gefordert hatte. Und das war ungehorsam gegen Gottes Gebot. Lass uns diesen Abschnitt lesen in Richter 2, 1 bis 5. Alle, die die Bibel dabei haben, können die gerne aufschlagen. Und der Engel des Herrn kam von Gilgal herauf nach Bochim. Und er sprach, ich habe euch aus Ägypten heraufgeführt und euch in das Land gebracht, das ich euren Vätern zugeschworen habe. Und ich sagte, ich werde meinen Bund mit euch nicht brechen in Ewigkeit. Und ihr sollt keinen Bund mit den Bewohnern dieses Landes schließen. Ihre Altäre sollt ihr niederreißen. Aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Was habt ihr da getan? So habe auch ich gesagt, ich werde sie nicht vor euch vertreiben. Sie werden euch zu Geiseln für eure Seiten werden und ihre Götter werden euch zur Falle werden. Und es geschah, als der Engel des Herrn diese Worte zu allen Söhnen Israels geredet hatte, da erhob das Volk seine Stimme und weinte. Und sie gaben jenem Ort den Namen Bochim und sie opferten dort dem Herrn. Soweit dieser Text. Ihr Lieben, was ist der Grund für diese Botschaft des Engels? Wie konnte es so weit kommen? Lasst uns mal zusammen lesen, was das Volk Israel eigentlich dem Herrn versprochen hatte. Lasst uns mal Josua 24 aufschlagen. Josua 24, 16 bis 24. Josua 24, 16 bis 24. Und achtet mal genau auf das, was das Volk Israel dem Herrn versprochen hat. Da antwortete das Volk und sagte, fern von uns sei es, dem Herrn zu verlassen, um anderen Göttern zu dienen. Denn der Herr, unser Gott, er ist es, der uns aus unsere Väter aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus heraufgeführt hat. Auf dem ganzen Weg, den wir gehen und unter all den Völkern, deren Mitte wir durchzogen. Und der Herr hat alle Völker und die Amoriter, die Bewohner des Landes, vor uns vertrieben. Auch wir wollen dem Herrn dienen, denn er ist unser Gott. Da sagte Josua zum Volk, ihr könnt dem Herrn nicht dienen, denn er ist ein heiliger Gott. Er ist ein eifersüchtiger Gott. Er wird euer Vergehen und eure Sünden nicht vergeben. Verlasst ihr den Herrn und dient fremden Göttern, dann wird er sich wenden und euch Böses antun und euch vernichten, nachdem er euch Gutes getan hat. Und das Volk antwortete Josua, nein, sondern dem Herrn wollen wir dienen. Erkennt ihr etwas? Erkennt ihr Nick wieder? Was für eine Liebe muss doch dieses Volk zu diesem Herrn gehabt haben, oder nicht? War das nicht ein echtes Bekenntnis, was das Volk Israel dem Herrn gesagt hat? Es ist kurz vor dem Abschnitt, den wir heute betrachten. Es ist gar nicht so lange her, vielleicht einige Jahre. Ihr Lieben, und die meisten von uns haben doch genau das, was wir gerade gelesen haben, bei ihrer Bekehrung oder bei ihrer Taufe gesagt, oder nicht? Haben wir nicht bei unserer Bekehrung oder bei unserer Taufe gesagt, wir wollen dem Herrn ganz dienen? Die meisten von uns sind sogar Zeugen geworden. Wie oft haben wir das in der Gemeindestunde von Zeugnissen gehört? Wir möchten Gott dienen. Meine erste Frage an Nick und auch an dich heute ist, war dein Bekenntnis bei deiner Bekehrung oder bei deiner Taufe echt? Oder war das vielleicht doch nur ein Lippenbekenntnis? Und das ist mein erster Punkt heute. War dein Glaubensbekenntnis vielleicht nur auf die Gnade und auf die Rechtfertigung bezogen? War dieses Bekenntnis vielleicht nur darauf bezogen, dass du das empfangen wolltest, diese Befreiung und diese Errettung von den Sünden? Aber den Dienst, den wolltest du gar nicht? Oder war dein Glaube oder war dein Bekenntnis auch wirklich auf die Nachfolge bezogen? Dann passen diese Lieder alle, die wir gerade eben gesungen haben. Wisst ihr, was wir dann noch gesungen haben? All mein stolzer Wille möchte ich im Gehorsam ihm weihen. Und ich glaube, ihr Lieben, das ist das, was uns heute fehlt. Und Gehorsam hat immer etwas mit Werken zu tun. Immer. Denn wenn ich meinem Kind sage, räum das Zimmer auf und das Kind mir einfach fröhlich zunickt und sagt, ja, Papa, und geht draußen spielen, dann kann ich doch nicht sagen, Mensch, das ist aber ein gehorsamer Junge, oder? Ihr Lieben, Gehorsam hat immer was mit Werken zu tun. Warst du dir bei deiner Bekehrung eigentlich bewusst, auf was du dich einlässt? Soll ich euch mal zeigen, was die meisten Christen von dem Glauben erwarten, wenn sie sich bekehren? Ich lebe mein Leben und Jesus soll mir helfen, mein Leben zu gestalten. Ich möchte nichts für den Glauben tun, aber ich erwarte, dass Jesus mir immer hilft, wenn ich ihn in meinen Bedürfnissen anbete. Das ist das, was die meisten Menschen meinen, wenn sie sagen, ich glaube. Wie war das bei euch, als ihr zur Schule gegangen seid? Also mir hat man gesagt, wenn du zur Schule gehst, dann musst du einfach nur die Schule besuchen und nachher kriegst du einen richtig guten Abschluss. Hat man das euch auch erzählt so? Das ist doch Quatsch, oder? Also jeder von uns weiß, dass ich nicht durch das Besuchen der Schule einen Abschluss kriege, sondern dass ich dafür auch lernen muss. Die Schule stellt mir alles zur Verfügung. Die stellt mir Lehrer zur Verfügung. Die stellt das Gebäude zur Verfügung. Aber lernen muss ich. Und in unserer heutigen Welt, Lieben, ist der Glaube ein Schlüsselanhänger geworden, den wir wie einen Götzen an unserem Schlüsselbund tragen. Er verziert unseren Schlüsselbund, aber er hat absolut keinen Nutzen. Auf den Glauben folgt immer Gehorsam. Ihr könnt die Bibel rauf und runter studieren. Auf den Glauben folgt immer Gehorsam. Und dann beginnt der richtige Dienst mit dem Gehorsam. Wir müssen uns selbst keine Gedanken machen. Wir brauchen Gott nicht sagen, ah ja, ich mache jetzt mal einen Plan, wie ich dir am besten dienen kann. Gott hat uns alles in seinem Wort hinterlassen. Er hat uns den Heiligen Geist gegeben, der uns zeigt, der uns führt. Wir müssen nur gehorsam sein. Und mein Freund, wenn dein Glaube nur ein Lippenbekenntnis ist und nicht der Gehorsam folgt, dann ist es ein toter Glaube. Denn ein Glaube ohne Gehorsam in der Heiligung ist kein Glaube. Es sind fast 2,5 Millionen Menschen durch ihren Glauben aus dem Land Ägypten ausgezogen in die Freiheit. Aber wir lesen auch, dass an den wenigsten Gott gefallen hatte. Das lesen wir in 1. Korinther 10. Es sind nur einige wenige von den Menschen, die ausgezogen sind, ins verheißene Land gekommen. Wisst ihr warum? Weil sie nicht gehorsam waren. Das nennt die Bibel Unglaube. Damit das Volk Israel Gott im Land Kanaan ungehindert dienen konnte, hat Gott ihnen ein Gebot gegeben. Und das lesen wir in Richter 2, Vers 2, das haben wir gerade gelesen. Und ihr sollt keinen Bund mit den Bewohnern dieses Landes schließen. Ihre Altäre sollt ihr niederreißen. Aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Lieben, was hat Gott vorher gesagt? Ich werde die Kanaaniter vor euch vertreiben. Hat Gott sein Wort gehalten? Natürlich hat Gott sein Wort gehalten. Gott hält immer sein Wort. Denn Gott ist absolut treu. Was hat Gott gefordert? Was sollte das Volk Israel tun? Sie sollten den Bann vollstrecken an den Kanaanitern. Gott hat sie zusammengetrieben, die Kanaaniter. Er hat sie vor sie dahin gegeben. Sie hätten sie nur töten müssen. Und das war der Ungehorsam, der sie von diesem lebendigen Gott weggebracht hat. Petrus, ich habe alle Fische auf der rechten Seite deines Bootes zu dir versammelt. Weißt du, was du tun musst? Du musst nur das Netz ausschmeißen. Und Petrus guckt auf die rechte Seite und denkt, da ist das gleiche Wasser wie auf der linken Seite. Ich sehe keinen einzigen Fisch. Jesus sagt, ich habe alles vorbereitet. Du musst nur noch dein Netz ausschmeißen. Ihr Lieben, wenn Petrus nicht geglaubt hätte, wäre er nicht gehorsam gewesen. Und er hätte dieses Werk nicht vollbracht. Dass er das Netz ausschmeißt auf die rechte Seite. Ich komme zum zweiten Punkt. Was ist Gehorsam? Wie sollte der Gehorsam denn aussehen? Und hier kommt unsere eigentliche Schwierigkeit, richtig? Und viele Menschen meinen, dass Gehorsam nur dann erforderlich ist, wenn ich auch wirklich verstehe, warum das Gebot da ist. Es gibt Menschen, die diskutieren mit ihren Eltern so lange, bis sie verstanden haben, warum mein Papa mir dieses Gebot jetzt sagt. Soll ich euch mal was ganz Einfaches sagen? Es ist kein Gehorsam. Gehorsam ist es nämlich auch dann, wenn ich das tue, was mein Vater sagt, obwohl ich absolut keinen blassen Schimmer habe, warum er das sagt. Das ist Gehorsam. Wieso fällt dem Volk Israel also der Gehorsam so schwer? Wieso fällt es dem Nick oder auch vielleicht dir heute? Wieso fällt es so schwer, gehorsam zu sein? Die Antwort hatten wir heute schon. Weil unsere Begierde, unser eigenes Ich, unser eigener Hochmut uns immer wieder im Weg stehen. Gott hat den Israeliten sogar erklärt, warum sie die Kanaaniter töten sollen. Er hat gesagt, wenn ihr diese Kanaaniter am Leben lasst, dann werden sie euch von mir wegbringen. Und das Volk Israel hat es trotzdem nicht gemacht. Wofür stehen diese Kanaaniter und diese Altäre? Sie sind ein Bild dafür, dass etwas gegen Gott kämpft. Sie sind ein Bild für einen Götzendienst. Sie sind ein Bild für Unmoral, für sexuelle Rituale, die der Gott des Himmels absolut nicht gefordert hat. Ein Altar ist das, wo ich etwas opfere für den Gott, den ich anbete. Auf den Altar kommen Dinge drauf, die mir heilig sind, um diesem Gott irgendwie diese Gunst zu erweisen. Da wurden sogar Kinder geopfert, ihr Lieben. Und das ist das, was Gott niemals gefordert hat. Kurz gesagt, diese Kanaaniter sind ein Bild für Sünde und stehen als Gegensatz zu dem, was Gott eigentlich wollte. Und deswegen sollten sie die töten. Deswegen sollten sie ihre Altäre niederreißen. Und das heißt mit anderen Worten, dass sie sich nicht vermischen sollten mit diesen Kanaanitern. Denn Gott duldet keine Vermischung. Wir können nicht Gott anbeten und gleichzeitig einem anderen Götzen dienen. Jede Sünde hindert mich, Gott zu dienen, weil Gott absolut heilig ist. Und wenn die Welt sündig ist, dann muss ich jegliche Vermischung mit dieser Welt sein lassen. Und ich weiß, wie das heute ist. Heutzutage wird eigentlich nichts mehr der Welt zugeschrieben. Wir wissen alle Bescheid. Aber letztendlich gibt keiner zu, dass er gerade der Welt dient oder dass er sich gerade mit der Welt vermischt. Ihr Lieben, dieser Kampf mit der Sünde bei dem Volk Israel, das war der Grund, warum das Volk Israel selbst im Land Kanaan, im verheißenen Land, so viele Kämpfe hatte. Weil sie einfach ungehorsam waren. Und weil sie es nicht notwendig angesehen haben, in Heiligung dem Gott zu dienen. Die Rechtfertigung aus Glauben war nicht das Problem der Israeliten, sondern die Werke der Gerechtigkeit, die Gott gefordert hat. Sie wollten von der Sklaverei befreit werden, aber sie wollten Gott nicht dienen, denn sie wollten ihr eigenes Leben leben. Erinnern wir uns an unser Glaubensbekenntnis? Ich ermutige euch, euer Glaubensbekenntnis nochmal hervorzuholen, wenn ihr heute abends zu Hause seid oder mittags. Was war unser Versprechen? Ihr Lieben, warum kämpfen so viele Menschen noch mit der Macht der Sünde in ihrem Leben, nachdem sie sich bekehrt haben? Ich denke, dass der Grund darin liegt, dass sie den Bund mit der Sünde geschlossen haben und dass sie diese Altäre nicht niederreißen. Sie wollen diese Altäre nicht niederreißen, weil sie sie lieben. Wenn wir Gott wirklich vertrauen, dann müssen wir ihm auch gehorsam sein, indem wir die Altäre niederreißen und die Kanaaniter, diese Sünde in uns gnadenlos töten. Lieben, wie sieht das praktisch aus? Ich weiß, es ist hart, aber ich möchte noch härter werden. Wie könnte das praktisch in Nick seinem Leben aussehen? Wie könnte das praktisch in deinem Leben aussehen? Wisst ihr, ich habe zwei Altäre rausgesucht. Ich habe einen Altar rausgesucht, der sehr offensichtlich ist. Und ich habe einen Altar rausgesucht, der ganz schleichend da ist, der kaum auffällt. Und ihr könnt euch sicher sein, es gibt noch ganz viele mehr Altäre. Ich kann sie nicht alle aufzählen. Als Nick dem Pharao diente, hatte er keine andere Wahl. Er musste ihm gehorchen. Es ist doch verständlich, oder? Jetzt aber ist Nick befreit von diesem Pharao. Jesus hat nämlich alles vollbracht, damit Nick ihm dienen kann. Nick findet das übrigens auch so. Jesus hat ihm auch gesagt, er soll den Altar der Pornografie niederreißen. Und das findet Nick definitiv auch. Er findet das auch, dass das ein Altar ist, der niedergerissen werden muss. Aber was macht Nick? Er füttert diesen Altar immer wieder mit neuen Opfern. Er hat sich nämlich Apps runtergeladen, wie YouTube. Er hat sich das installiert. Und auf die Frage, warum er sie denn nicht einfach löscht, gab er eine sehr tiefgründige Antwort. Ich brauche sie. Ich brauche sie für meine Arbeit. Nick, dann wechsel doch einfach deine Arbeit. Wenn dich diese App in Sünde bringt und in Sünde verführt und du sie unbedingt für die Arbeit brauchst, dann wechsel doch deine Arbeit. Aber auf dieser Arbeitsstelle verdiene ich so viel Geld. Nick hat sich auch ein Smartphone zugelegt, weil sein bester Freund ihn davon überzeugt hat, dass das Smartphone ja keine Sünde ist. Weil davon steht ja auch nichts in der Bibel. Aber dass auf so vielen Apps und Internetseiten so viele sexuelle Inhalte gezeigt werden, war ihm vorher gar nicht so bewusst. Aber seine Frau, die eine echte Christin ist und sich mit dem Thema Gesetzlichkeit und Freiheit richtig gut auskennt, die hat ihm einfach nur lachend gesagt, nur gucken, nicht anfassen. Aber Nick, dann brech doch diesen Altar ab. Schmeiß die Apps runter. Kauf dir ein Tastenhandy. Mein Freund hat mir gesagt, ich sollte einfach dafür beten. Jesus wird mich schon irgendwann frei machen. Und ich bete auch jedes Mal dafür, wenn ich mich abends in mein Bett lege mit meinem Handy und bete dafür, dass Jesus mir Kraft schenkt, standhaft zu bleiben. Aber weißt du, Heinrich, schon nach 3 Stunden merke ich, dass mein Gebet nichts gebracht hat. Ich schaffe es einfach nicht. Dann lass doch dein Smartphone in der Küche liegen. Weißt du, ich brauche es, um abends runterzukommen. Ich brauche es, um mein Tag so, wie nennt man das, ausklingen zu lassen. Nick fährt auch immer wieder gerne an den Strand, um sich von der Arbeit richtig zu erholen. Nick, meinst du nicht, dass wenn du 9 Stunden am Tag am Strand liegst, du nur Vorsorge für deine Sünde treibst? Ja, das weiß ich. Und deswegen gehe ich auch schon zur Seelsorge. Aber dann reiß diesen Altar doch einfach nieder. Fahr doch einfach nicht mehr zum Strand. Es gibt doch andere Urlaubsorte. Die Leute werden dann denken, ich bin ein sehr schwacher Christ. Weißt du, ich möchte nicht, dass die Leute über mich denken, dass ich Probleme habe. Und dass ich so eine Schwäche habe, weißt du? Weil bei uns in der Gemeinde gibt es absolut keinen. Und außerdem hat mein Pastor gesagt, dass zum Strandfahren keine Sünde ist. Weißt du, ich liebe das Meer einfach so sehr. Mein Freund, der Strand stellt keine Sünde dar. Die Sünde wird erst dann sichtbar durch die armen Menschen, die nichts haben, womit sie sich anziehen können. Und für solche Menschen wie Nick in diesem Fall wird das zu einer Sünde. Es ist nicht für jeden eine Sünde, aber es wird zu einer Sünde. Und so merken wir, dass es Nick sehr schwer fällt, diesen Altar niederzureißen, weil er einfach nicht gehorsam ist. Nick hat noch einen Altar. Und das ist der zweite Altar, der nicht ganz so offensichtlich ist. Das ist der Altar keine Zeit. Kennt ihr diesen Altar? Das ist übrigens ein Lieblingsaltar der Kanaaniter. Ich habe keine Zeit. Und dieser Altar wird uns als sehr harmlos präsentiert. Hinter diesem Altar verbirgt sich aber ein gewaltiger Götzendienst. Nick, schau mal, was Gott in seinem Wort sagt. 5. Mose 6, Vers 6 bis 7. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen. Und du sollst davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt und wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst. Nick, wie sieht es damit aus? Du, ich habe echt wenig Zeit dafür. Weißt du, mein Haus, mein Auto, mein Sport und mein Insta-Account, die brauchen so viel Zeit, du, das schaffe ich einfach nicht. Das verstehst du doch, oder? Nun, wie wäre es, wenn du dann den Insta-Account einfach löscht? Oh, das geht nicht. Weißt du, ich habe mittlerweile so viele Follower und die lieben mich einfach. Ich muss sie füttern immer mit neuen Sachen. Und das nimmt halt nun mal viel Zeit weg. Aber das steht doch nirgendwo in der Bibel, dass ich das nicht darf, oder? Nein, natürlich nicht. Aber weißt du, ich finde es echt super, dass unsere Gemeinde Kinderstunden und Jungsche Arbeit anbietet. Das finde ich echt klasse. Und weißt du, die Predigten, ne, die sind immer sehr gut. Also da können die Kinder sich echt wirklich was von mitnehmen. Aber Nick, das hat Gott doch nicht der Gemeinde aufgetragen. Das hat Gott doch den Eltern aufgetragen. Solltest du da nicht Gott gehorsam sein? Und vielleicht eine Andacht abends einführen? Weißt du, Heinrich, ich bete dafür immer wieder, dass Gott mir mehr Zeit schenkt. Dass ich mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen kann. Ich bete wirklich intensiv dafür. Na, dann reiß doch diesen Altar einfach runter und nimm dir Zeit. Indem du vielleicht einfach dein Hobby aufgibst oder es nur zur halben Zeit machst. Reduzier die Zeit von 3 Stunden auf 1,5. Aber statt Gott gehorsam zu sein und den Altar niederzureißen, tut Nick auch da immer wieder neue Opfer drauf. Weißt du, Heinrich, es ist alles so teuer geworden. Wenn ich in den Urlaub fahren will, und mittlerweile fahren alle 3 mal in den Urlaub, und da braucht man Geld, weißt du das? Und um dieses Geld irgendwie zu haben, mache ich jetzt Überstunden auf Arbeit. Da habe ich echt keine Zeit, mich noch abends mit den Kindern hinzusetzen und mit ihnen die Bibel zu lesen. Und was ist mit deiner Frau? Gott hat euch als Eltern dieses Gebot gegeben. Weißt du, meine Frau, die geht jetzt auch arbeiten, damit wir uns das finanziell alles leisten können. Aber Heinrich, ich bin so dankbar, dass Gott Gebete erhört, denn wir haben dafür gebetet und Gott hat unser Gebet erhört. Unser Kind hat einen Platz im Kindergarten bekommen. Nick, ist dir eigentlich bewusst, dass du deine Kinder durch dein Ungehorsam an Gottes Gebot, deine Kinder von den Kanaanitern erzogen werden? Ist dir das eigentlich bewusst? Reiß doch diesen Altar endlich ab und nimm dir Zeit, deine Kinder zu unterrichten in dem, was Gott möchte. Oder kann das sein, dass du diesen Altar gar nicht niederreißen möchtest? Weil du dann dein Leben nicht so leben kannst, wie du es möchtest. Weil du dann dein Hobby, dein Auto, dein Haus oder dein Insta-Account aufgeben musst? Ihr Lieben, diese Dinge sind alle keine Sünde. Aber sie werden zu einer Sünde, wenn ich Gottes Gebote missachte. Und alles, was wir versuchen, ist irgendwie diesen Altar im Land Kanaan zu rechtfertigen und merken gar nicht, wie wir uns selbst dabei betrügen. Jeder von uns hat 24 Stunden am Tag, richtig? Jeder von uns. Gott hat jedem Menschen die gleiche Zeit gegeben. Und ich habe keine Zeit, bedeutet nur, dass du deine Prioritäten anders setzt wie dein Gegenüber. Ich wiederhole es nochmal. Ich habe keine Zeit, bedeutet nur, dass du deine Prioritäten anders gesetzt hast wie dein Gegenüber. Und wenn du Gott sagst, ich habe keine Zeit, deinen Geboten zu folgen und deinen Geboten nachzugehen, sagst du eigentlich damit, Gott, ich bin echt dankbar dafür, dass du mich errettet hast, aber ich möchte mir selbst dienen. Lieben, und dieses Gebot war der Sturz für das Volk Israel. Das Missachten dieses Gebotes war der Sturz für das Volk Israel. Das lesen wir ein paar Verse weiter in Richter 2, Vers 10. Und eine andere Generation kam nach ihnen auf, die den Herrn nicht kannte und auch nicht das Werk, das er für Israel getan hatte. Lieben, das war das Versagen der Eltern, weil sie das Gebot, das Gott ihnen gegeben hatte, nicht beachtet haben. Diese Eltern haben es nicht für wichtig und richtig gehalten, diesem Gebot nachzugehen. Und das Ergebnis war eine neue Generation, die absolut nichts von dem lebendigen Gott wusste. Und das ist schrecklich, ihr Lieben. Es gibt noch viele weitere Altäre. Musik, Mode, Gesetzlichkeit, Macht, Geld. Ich könnte hier eine Palette aufzählen. Und jeder von uns hat unterschiedliche Altäre. Nicht jeder von uns hat das Problem mit der Pornografie. Nicht jeder von uns hat das Problem mit Macht oder mit Geld. Aber jeder hier kennt seine Altäre. Und im Lichte des Wortes Gottes werden uns unsere Altäre bekannt. Das tut der Heilige Geist. Das geht aber nur, wenn wir das Wort lesen. Und ihr Lieben, noch einmal ganz ausführlich, ich predige hier nicht das Gesetz, du sollst und du sollst nicht. Ich predige die Liebe zu meinem Jesus, der für meine Sünden gestorben ist und der mich erlöst und befreit hat von meinem verkorksten alten Leben. Wieso bitte sollte ich wieder da zurückgehen, wo ich hergekommen bin? Ihr Lieben, ich predige den Gehorsam, der aus Liebe auf diese Gnade folgt. Ich predige die Werke der Gerechtigkeit, die wir in Römer 6 finden, wozu wir berufen sind, nachdem wir befreit sind. Denn wir dienen nicht mehr uns selbst, sondern wir dienen Gott. Ich predige ein Leben aus der Kraft der Vergebung. Manchmal habe ich den Eindruck, dass einige Menschen sich eine Couch nehmen, sich auf die Gleisen eines ICE-Zuges setzen und dann beten, Herr, du siehst, wie sehr ich dagegen kämpfe, vom Zug überfahren zu werden. Aber ich schaffe es einfach nicht. Und das nennen diese Menschen dann Glaube. Lieben, das ist die Verdrehung des Glaubens. Das ist nicht der Glaube, wie der uns in der Bibel präsentiert wird. Der Glaube wird heute nur als etwas dargestellt, was kein Handeln erfordert. Der Glaube in der Bibel aber besteht aus einer Rechtfertigung, die aus Gnaden geschieht, wo du nichts hinzutun kannst, als auch von der Heiligung, wo dein Gehorsam gefordert wird, der auf diese Rechtfertigung, auf diese Gnade folgt. Lieben, wenn wir Freiheit in Christus erfahren möchten, müssen wir auf die Gnade Gottes mit Gehorsam antworten. Das ist wahrer Glaube. Der Grund, warum viele Menschen nichts mit Gott erleben oder in Sünden leben, ist, weil sie ihm einfach nicht gehorsam sind. Und sie bleiben bei der Errettung einfach stehen. Und die Frage, die dieser Engel hier in diesem Abschnitt den Israeliten stellt, ist: Was habt ihr getan? Was habt ihr getan? Lieben, mein dritter Punkt ist die Reaktion. Und diese Frage, was hast du getan? Oder was habt ihr getan? Die kann man in unterschiedlicher Bedeutung lesen, wisst ihr das? Zum einen kann man die als Gerichtsandrohung von Gott lesen, indem er sagt, was habt ihr getan? Man kann sie aber auch so lesen, dass Gott in seiner großen Barmherzigkeit und mit seinem Mitgefühl den Israeliten einfach nur von Neuem wieder seine Barmherzigkeit entgegenbringt. Was habt ihr getan? Diese Ermahnung des Engels löst in dem Volk Israel eine Umkehr aus, eine Buße. Sie fingen nämlich an zu weinen und brachten Gott ein Opfer dar. Und vielleicht wird auch diese Predigt in deinem Herzen eine Buße auslösen. Ihr Lieben, das Volk Israel hatte wieder nur ein einziges Problem. Das war ihr Gehorsam. Lest das Buch Richter. Es ist eine abwärtsgehende Spirale von Sünde. Ihre Buße war eine äußere Buße, ein Lippenbekenntnis. Denn man sieht an ihrem Handeln danach, dass ihre Buße nicht echt war. Und das wünsche ich mir von keinem von uns. Gott wünscht sich eine Buße, die eine Veränderung bringt. Gott gibt nicht so schnell auf, ihr Lieben. Gott ist ein Gott der Barmherzigkeit. Oder glaubt ihr im Ernst, dass Gott seinen Sohn auf diese Erde gesandt hat, um dieses Werk zu vollbringen, um uns eine einzige Chance zu geben und sagen, pah, bist du gefallen, hast du Pech gehabt. Ihr Lieben, das Blut des Lammes, das Blut Jesu ist viel zu kostbar dafür. Und deswegen reicht uns Jesus jedes Mal aufs Neue seine Hand. Komm, Nick, wir versuchen es noch einmal. Aber sei mir gehorsam. Diese Gebote habe ich nicht einfach so hineingeschrieben. Diese Gebote sind gut für dich. Denn sie zeigen dir, wie du mir wirklich dienen kannst. Denn du bist mein Geschöpf. Ich habe dich erschaffen. Und für mich habe ich dich erschaffen. Und deswegen möchte ich, dass du mir dienst. Lieben, mit diesen Worten möchte ich schließen. Vielleicht denkst du darüber nach, über diese Predigt. Vielleicht möchtest du Buße tun. Wir werden auch nach dem Gottesdienst hier immer noch sein. Wenn es dir auf dem Herzen liegt, sprech irgendjemanden von uns an. Geh so nicht nach Hause. Gott möchte eine Veränderung einer Predigt haben. Lass es nicht so wie das Volk einfach als Lippenbekenntnis in deinem Herzen, dem du sagst, ja, ich möchte. Und du gehst durch die Tür und machst wieder das Gleiche. Das wünschte ich mir. Amen.